So, die letzte Folge war ein bisschen weit gefasst. Da sind wir bei Gott in der Welt gelandet. Jetzt machen wir mal ein bisschen stringent, kurz, klar, knapp, präzise. Tanja, worum geht's heute?
Thema Geld.
Geld. Geld ist ein Thema, was super häufig zu Konflikten führt in Partnerschaften. Mhm. Und was denkst du eigentlich über deinen Partner, wie der mit Geld umgeht? Das machst du dir an der Stelle mal bewusst. Verschwenderisch, Geizhals, kümmert sich nicht. Dem oder der ist Geld egal, tut so, als wäre es endlos da, übernimmt überhaupt keine finanzielle Verantwortung. Werd dir dem mal bewusst an der Stelle.
Ja.
Und dann gucken wir mal auf der Sachebene, wie geht ihr eigentlich mit Geld um? Weißt du zum Beispiel, das ist eine Frage, die ich gerne stelle an meine Klienten, wenn es ums Thema Geld auch geht, wie hoch sind eure Lebenshaltungskosten? Was gebt ihr im Monat eigentlich aus? Was ist euer Nettoeinkommen nach Gewinn? Und wie viel Rücklagen macht ihr jeden Monat? Und habt ihr ein gemeinsames Konto oder was ist oder habt ihr ein Dreikontenmodell, was ist eure Kontenstruktur?
Oder ein Sechskontenmodell.
Und wenn du mehr Care-Arbeit machst und dein Partner mehr Erwerbsarbeit macht, wie gleicht ihr das aus? Und wir haben super schnell unsere Konten zusammengelegt. Du hattest das Erbe, was du direkt in die Partnerschaft mit eingebracht hast. Da waren wir nicht verheiratet.
Ja.
Krass naiv.
Also es war ja meine Schwester und ich haben nach dem Tod unserer Eltern unser Elternhaus verkauft und das war dann ein Erbe. Und das haben wir innerhalb von 5 Jahren oder so komplett ausgegeben.
Vollständig
für
ausgegeben.
Coaching, Ausbildung und Hochzeit und Weltreise, oder? Ja, Reisen.
Ja, und dafür, dass ich auch meinen Job gekündigt habe.
Stimmt.
Und wir haben ein Jahr lang Weltreise und das eine Jahr, nachdem ich gekündigt habe, wir haben ja auch einfach unser Leben davon bezahlt. Anteilig. Elterngeld haben wir bekommen.
Ja.
Genau, aber führt jetzt vielleicht zu weit.
Also für eine berufliche Neuorientierung haben wir es auch genutzt.
Ja.
Und was aber total interessant ist, auch so
und für
als Beobachtung im Freundeskreis und so, dass wirklich Geld so ein krasses Tabuthema ist und wirklich noch eher über Sex und sexuelle Vorlieben und so gesprochen wird als über Geld.
Ja.
Und wie viel wer verdient und was man über Geld denkt. Also es ist irgendwie so behaftet.
Ja.
Und auch, was ich total spannend finde, ist halt zu gucken, wo komme ich eigentlich her, was Geld anbelangt. Also was wurde in meinem Elternhaus, als ich Kind war, über Geld gesagt, wie wurde mit Geld umgegangen und was gibt es da noch zu heilen? Weil ich glaube, so wie auch über Streits oder über das andere Geschlecht, die Glaubenssätze über Geld, die wirken halt so tiefgreifend, dass die dich heute auch noch massiv beeinflussen in deinem Daily Doing. Und ob du eher so ein enges Gefühl bekommst, wenn du über Geld sprichst oder an Geld denkst oder für viele ist es einfach sehr behaftet.
Und da spielt deine persönliche Biografie natürlich eine Rolle. Aber was auch eine Rolle spielt, ist so gesellschaftspolitische Aspekte. Also beispielsweise, wir haben ja schon eine sehr kritische Meinung auch gegenüber dem Kapitalismus. Und dass man für sich einen Weg finden muss, wie man den Kapitalismus als solches kritisieren darf, aber gleichzeitig in einem kapitalistischen System trotzdem erwerbstätig ist.
Ja, und erfolgreich auch.
Und erfolgreich sein möchte. Also, dass man einen Weg findet, wie man das miteinander verbindet.
Ja, ist schwierig für den Kopf.
Naja, aber wir haben, indem wir da zum Beispiel sagen, okay, was ist eigentlich unser Beitrag, für den wir gehen? Und das ist Liebe, Verbundenheit. Also, deshalb sind wir
Beziehungscoaches. Erfülltere Beziehungen, ja.
Und dass man somit, indem wir Geld verdienen, einen positiven Beitrag leistet. So dass man, umso mehr Geld wir verdienen, umso mehr positiven Impact leisten wir.
Ja.
Das ist sozusagen unser Hack, wie wir dieses System für uns, wie wir damit klarkommen.
Auch, dass wir ein Konto haben für Spenden und da dieses Geld verwenden für Projekte, die uns am Herzen liegen und wichtig sind.
Wir haben jetzt zum Beispiel beschlossen, dass wir das Geld jetzt nicht immer monatlich irgendwo hinüberweisen, sondern dass wir das jetzt sparen. Als ich zum Beispiel gesehen habe, eine Schule zu bauen, kostet also in Afrika, weil es gerade ein Freund von mir gepostet hat, kostet ihn 30.000 Euro, der baut pro Jahr so eine Schule. Das finde ich voll inspirierend, also dass man einen größeren Betrag dann einmal nutzt, alle paar Jahre und damit was Größeres umsetzt, finde ich auch voll schön.
Ja.
Oder umsetzen lässt. Genau, Thema Geld. Und wir haben ja auch gerade die ersten Jahre, weil wir so schnell unsere Konten zusammengelegt haben und weil wir relativ schnell entschieden haben, dass dein Erbe, dass das uns beiden, du hast das ja uns beiden zur Verfügung gestellt für unser gemeinsames Leben. Und dass das auch zu wahnsinnig viel Konflikten auch geführt hat. Ich habe dann gedacht, gefunden, du bist eine Verschwenderin, du fandest, ich bin ein Kontrolletti und ein Geizhals.
Ja.
Und wie wir da aber auch miteinander gewachsen sind in unserem Umgang mit Geld, der dann dadurch, wenn man diese Vorwürfe aufgelöst hat, der Geizhals hat zu einem bewussten Umgang mit Geld geführt und die Verschwenderin hat zu einem, wie nennt man das, also dass man einfach gerne Geld auch investiert und mit dem Geld Möglichkeiten schafft und Risiken eingeht. Und das sind dann schöne Auflösungen dieser
Und
Vorwürfe.
genießt aber auch.
Genau, und genießt.
Also wir mieten jetzt hier das Haus, eine Finca auf Mallorca, und es wäre sicher möglich, noch günstiger auf Mallorca zu wohnen. Und gleichzeitig sehen wir aber, was es uns ermöglicht und unseren Kindern ermöglicht. Und deswegen nehmen wir das Geld dann auch gerne in die Hand, um das uns zu ein schönes Leben zu machen.
Ja.
Und das hätten wir früher sehr anders gehandhabt.
Unsere Finca kostet übrigens 3.500 Euro,
Ja,
um auch
für
einfach
alle,
mal
die es
zu sagen.
interessiert.
Genau. Und da war wirklich, wir haben dann in Berlin geguckt, also wir haben kein Eigenkapital, keine Rücklagen, deshalb konnten wir uns nichts kaufen. Wäre keine Option gewesen, also war es
Naja, ein
Miete.
bisschen keine ist jetzt auch übertrieben.
Naja, 20% Eigenkapital, wenn man sich was kauft, brauchst du ja eigentlich. Eigentlich mehr bei den aktuellen Zinsen. Das heißt, war für uns klar, wir müssen eigentlich mieten. Und in Berlin, plus wir sind beide selbstständig, wo du ja nochmal höhere Zinsen hast, wenn du Eigentum kaufst. Sprich, okay, es ist Miete. Und dann war ja wirklich die Überlegung, wenn man in Berlin bleibt, weil wir Berlin lieben, da kannst du es, also kriegst du ja also für eine sechsköpfige Familie brauchst du ja auch Platz. Und dann war ja wirklich die Überlegung, wow, wenn ich 3.000 Miete in Berlin ausgebe, weil ich da trotzdem mit unserem Kiez bleiben wollen würde und die Mieten in Berlin so krass gestiegen sind, dann können wir eigentlich gleich für den gleichen Preis auf Mallorca ein Haus bekommen, was
Ja,
ja absurd ist, nach
es
wie
ist schon
vor.
krass. Und auch hier, wir haben ja 4 Kids und 4-mal Schule. Hier zahlt man ja Schulgebühren in den meisten nicht öffentlichen Schulen. Und wir wollten jetzt nicht, dass die Kinder noch die Challenge haben, dass sie von Anfang an nur in Mallorquin lernen, sondern dass sie schon Spanisch und Englisch auch haben in der Schule. Und diese Schulen kosten alle ziemlich viel Geld. Und das mal 4 war schon saftig am Anfang jetzt. Und gleichzeitig auch mein Bestreben, immer auch einen Teil natürlich zurücklegen und in ETFs anlegen. Das mache ich, seit ich 26 bin, und habe damit nur gute Erfahrungen gemacht. Und als Selbstständiger muss man ja auch gucken, was die Altersvorsorge ist. Und aber eben viel auch Thermik gehabt bezüglich Geld, mit 4-mal schwanger sein, 4 kleine Kinder, 4-mal auch als Frau irgendwie gefühlt in der Karriere zurückfallen. Hat mich auch gestresst dazwischen.
Was ich hier noch als sehr wertvollen Tipp empfinde, den gebe ich auch immer gern weiter von Bodo Schäfer. Bodo Schäfer ist so ein Dinosaurier-Finanzcoach. Den fand mein Dad schon cool. Und eine Zahl, die ich super finde von ihm, die ich auch für uns eigentlich übernommen habe, ist, was man an Rücklagen auf dem Konto braucht, sind so 3 bis 6 Monate Lebenshaltungskosten, damit du dich sicher fühlen kannst. Gerade wenn du selbstständig bist, als Angestellter kannst du natürlich immer planen, weil du jeden Monat das gleiche Gehalt kriegst. Aber seitdem wir beide gemeinsam selbstständig sind, Tanja und ich, und das ist jetzt auch schon viele Jahre, war immer so die Faustregel, wir brauchen 3 bis 6 Monate von dem, was wir pro Monat brauchen an Lebenshaltungskosten, um uns finanziell sicher zu fühlen. Das war die Mindestrücklage, die wir brauchten.
Und ist trotzdem für jeden total individuell verschieden. Also wir kennen auch Multimillionäre, die sich total unsicher fühlen,
Ja.
weil es das einfach ihr Gefühls, wie sag mal, Baseline ist. Und da ist es letztlich egal, wie viel Geld du hast, dann hast du diese Gefühle trotzdem, oder lädst dir irgendwas ein oder hast irgendwas anderes im Außen, was dich diese Gefühle fühlen lässt. Dann kennen wir Menschen mit sehr wenig finanziellen Mitteln, die total happy sind. Also es ist wirklich nicht, hängt an sich nicht am Geld, auch vor allem ab einem bestimmten Level nicht. Und dann finde ich es auch total interessant, wenn man, es gibt ja so Rechnungen, ab wann du Gutverdiener, Besserverdiener, Höchstverdiener und so weiter bist oder Niedrigverdiener bist. Und dass sich die Menschen da tendenziell falsch einordnen, finde ich auch krass.
Ja, aber wie sie sich einordnen. Spannend ist ja, dass die, die sehr vermögend sind oder die eigentlich zur Oberschicht gehören, sich zur Mittelschicht rechnen. Und die, die eigentlich weniger verdienen, unterdurchschnittlich viel verdienen, die schätzen sich eher höher ein. Das
Ja,
ist ja das Spannende.
genau. Daher, und was ich total schön finde, ist auch Geld einfach als Energie zu sehen. Weil ja eben, wenn man den Kapitalismus kritisiert, kritisiert man ja automatisch auch irgendwo Geld und führt ja auch nicht zu guten Gefühlen. Und Geld einfach als Möglichkeit und als Energie zu sehen, hat mir persönlich total geholfen, dann einfach einen vitalen, gesunden, schöne Beziehung zu Geld aufzubauen. Geld lieben zu lernen auch als Möglichkeitsform, weil es ja letztlich nur ein Tauschmittel ist.
Für mich hat der Übergang vom Angestelltenverhältnis zum Selbstständigsein viel hervorgebracht, weil für dich war das ja, du warst ja eigentlich immer dein ganzes Leben selbstständig. Und für mich war die Sicherheit, die ich im Angestellten-Dasein hatte, die war mir super wichtig tatsächlich. Und erst als ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin, kamen bestimmte Ängste hoch, die mit Geld zusammenhängen. Und damit musste ich erstmal umgehen lernen. Also Vertrauen in mich, Vertrauen in Geld, Vertrauen in finanzielle Sicherheit gewinnen. Das hat am Anfang ein bisschen gedauert.
Ja, und auch bei deiner Biografie, dass ihr mal einiges hattet und dann wieder alles verloren habt und so weiter.
Zeitgleich zur Trennung, genau. Also habe ich viele biografische Begründungen.
Warum Geld auch Stress war für dich.
Genau. Und Tanja wedelt mit den Armen, weil sie immer findet, ich rede zu langsam jetzt, aber ich möchte einen Gedanken fassen und ich kann den erst formulieren, wenn ich den fertig gedacht habe. Was mir nämlich noch wichtig ist, ist zu sagen, welche Studie, der wir ja nicht zitiert haben, ist, dass Geld macht nicht glücklich, aber unglücklich macht es halt auch nicht. So ab einem gewissen Betrag spielt es nicht mehr so eine große Rolle, wie viel mehr du hast, aber der Betrag liegt trotzdem deutlich höher als das, was man üblicherweise denkt. 80.000 netto pro Kopf, glaube ich. Also bei einer Familie sind das dann ja schon zwei Einkommen, das sind, weiß nicht, 140.000 oder so, also deutlich mehr, als man denkt. So, und darunter ist Geld schon einfach ein Thema.
Ja,
Also ich
voll.
finde es auch ein Tabu oder wie so eine Schönrederei, ja, wenn du mehr als 50.000 Euro verdienst, spielt Geld keine Rolle, das stimmt ja so nicht. Sondern mehr Geld heißt auch mehr Möglichkeiten, mehr Freiheit, mehr Genuss zu haben.
Ja, mehr Freiheit vor allem auch. Also auch die Freiheit zu haben, so wie wir jetzt auch, dass wir in ein anderes Land gehen können und auch hier unser Geld verdienen, weil wir eben nicht ortsgebunden sind. Es bringt ja auch einfach neue Möglichkeiten mit sich.
Ja, und hat ganz schön viele Risiken gebraucht, um hinzukommen. Also diese Anstellung kündigen, deine Firma auch letztlich beenden oder runterfahren, sodass wir gemeinsam selbstständig sein können in einem Unternehmen, wo wir von überall arbeiten können.
Ja.
Hat so viele mutige Schritte von uns gebraucht, mit vier Kindern diese ganzen Schritte zu gehen.
Ja.
Das auch nochmal zu sagen, also da sind wir über Jahre eigentlich reingewachsen und das war nichts, was von heute auf morgen entstanden ist.
Ja.
Auch um da vielleicht ein bisschen so diese Vorstellung zu nehmen, ja, man geht einfach schnell ins Ausland und lebt dann auf Mallorca. Da hat es ganz schön viele Überwindungen von Ängsten gebraucht.
Was für uns auch noch, dazwischen haben wir uns ja schon mit vier Kids auch eben unter Druck gesetzt gefühlt, dass wir, weil wir beide auch sehr ambitious sind, dass unsere Karriere irgendwie gefühlt auf dem, wie sagt man, Abstellgleis steht. Und da hat es für uns auch eine neue Interpretation von Erfolg gebraucht. Und das fand ich total schön. Da gibt es ein Bild, es geht viral, habe ich vielleicht schon erzählt. Ein Mann, wo das Kind ihn in der U-Bahn umarmt und dann irgendwie steht da, I saw the richest man in the Subway today. Weil eben Reichtum, wenn wir sagen, okay, wer ist der reichste Mensch der Welt, dann wird es ja immer nur am Kontostand festgemacht und nie an der Be am Beziehungsreichtum zum Beispiel oder Vitalitätsreichtum oder Freundesreichtum. Und da finde ich es schon eine total schöne Sichtweise, dass wir differenzieren, okay, du kannst am Kontostand reich sein, aber du kannst eben auch Beziehungsmillionär sein. Und das hat mir geholfen, auch in den letzten Jahren, wo Familie und Beziehung bei uns im Fokus stand und das Berufliche eher alleine vom zeitlichen Fokus weniger abbekommen hat, dass ich mir immer wieder sagen konnte, ja, aber ich bin ja Beziehungsmillionärin.
War gut investiertes Geld.
Und genau, und ich sehe quasi, in was meine Zeit und Energie auch geflossen ist und was ich dadurch rausbekomme. Also es ist schon ja so eine Rechnung. Letztlich auch wieder ein Balanceakt, wo stecke ich meine Energie rein und wo kriege ich was raus. Und wenn ich beruflich voll viel reingebe, kommt halt Geld raus am Ende oder bestimmte Position. Und wenn ich sehr viel Zeit und Energie in meine Beziehungen stecke, dann bekomme ich da halt mehr raus. Also es ist schon so ein Invest.
Wobei es auch Geld braucht, um in Beziehungen investieren zu können.
Total. Also es ist jetzt auch ein sehr privilegierter Standpunkt natürlich. Und das sei da auch nochmal unterstrichen.
Aber
Aber hierzu, also den.
wir da bewusst mit sind, dass wir, es ist ja eine Waage, wie viel Zeit investiert man in den Beruf. Da gibt es ja ein Optimum, sodass du so viel Zeit in den Beruf investierst, damit du genau so viel in Beziehungen investieren kannst, wie es für ein erfülltes Leben braucht. Und diese Balance versuchen wir, seitdem wir Kinder haben, immer zu treffen.
Ja.
Nur so viel zu arbeiten, wie erforderlich ist, um Geld zu haben, sodass wir erfüllte Beziehungen leben können.
Ja. Und da nochmal die Einladung, transparent damit zu sein und ja, auch im Freundeskreis das Thema immer mal wieder anzusprechen und da im Austausch zu sein, weil das letztlich total viel den Druck nehmen kann und auch ja, zu einer Geldheilung führt und das nicht mehr nur im Kämmerchen angeguckt wird.
In diesem Sinne, frohes Schaffen.
Genau, gelderfüllte Grüße.